Gott ist der einzige Herr der Welt, der weniger zu sagen hat als seine Diener. Karl-Heinz Deschner. Auf dem Damm staut sich das Blech. Vor mir rührt ein finnischer 40-Tonner mit defekten Schalldämpfer. Glückwunsch, der träumt von der 207, doch Rostock ist weit. Erstmal darf er durch dies Nadelöhr. Ratzeburg verbrennt 30 Millionen für einen Marktplatz, den kein Mensch braucht, aber schafft es nicht, innerhalb von 3 Jahren die einzige Zufahrt aus dem Osten instand zu setzen. Verdammt, ich hätte ihr los sollen. Nachher ist die Anwältin schon weg. Dabei muss sie sofort die Staatsanwaltschaft verständigen. Sonst verlieren wir noch einen Tag. Und was, wenn der Alte sich sperrt? Mach dich nicht irre. Er wird reden. Er muss. Er wartet seit Jahrzehnten darauf. Nun hat er endlich die Gelegenheit. Garantiert ihm maximalen medialen Zuspruch. Besser späte Genugtuung als keine. Du bist zu nervös, Junge. Komm runter. Lüfte den Kopf durch. Wieso klemmt die Seitenscheibe schon wieder? Wozu braucht die überhaupt einen Motor? Elektrische Fensterheber produzieren nur Hirnerweichung und Muskelatrophie. Na endlich, geht doch. Mild ist es, riecht fast nach Frühling. Tief einatmen, bis in die Lungenspitzen, 4 Takte halten. Sachte ausatmen, einatmen, halten, ausatmen. Yoga für Idioten. Der gelbe Bau der alten Gelehrtenschule gleitet an mir vorbei. Flirrendes Sonnenlicht tanzt auf dem Wasser. Am Hang nach Einhaus schimmert erstes schüchternes Grün. Sobald der alte Probstheim das Foto zeigt, ist Fieber entlastet und der Albtraum vorbei. Noch 1-2 Tage. Das hältst du durch. Hör auf, ständig an Conny und Anna zu denken. In Selbstvorwürfen baden kannst du später. Die Dinge werden sich ändern müssen, um die gleichen zu bleiben. Doch darauf hast du keinen Einfluss mehr. Du kannst bloß beten, dass es heute klappt. Amen. Hinterm Seehof kommt die Tankstelle in Sicht. Ich ordne mich links ein. Rechts ragt St. Georg am Berge auf. 1000 Jahre alt. Unscheinbar. Scheinbar harmlos. Dort stand das Kloster, von wo aus der spätere Heilige seine Mönche missionieren schickte. Bis die Slawen aufbegehrten und dem Treiben ein Ende machten. Lange her. Trotzdem sieht man noch heute, wo das Feuer damals wütete. Die Brandspuren haben sich in die Mauern gefressen, wie eine Narbe. Ich biege in die Straße ein, in der Alte wohnt. Am Ende einer langgezogenen Kurve taucht ein 2-stöckiges Haus auf. Efeu leckt die Fassade hoch bis unters Dach. Auch heute wirkt es düster, trotz der Sonne. Die Reifen des Volvos knirschen am Kantstein gegenüber. Ich steige aus, suche mich zu sammeln. Erst dann quere ich die Straße. Die Scharniere seiner Gartenpforte betteln noch immer um Fett. Zeitungen stecken im Briefkasten. Kein gutes Zeichen. Die Klingel befindet sich auf Bauchhöhe rechts. Ein blankes Messingschild inmitten eines mattgelben Rechtecks. Es gongt hohl. Als der Ton das 3. Mal verhallt und nichts passiert, kriecht mir Frost und das Zwerchfell. Aber vielleicht hört er mich bloß nicht, weil er längst in seinem Arbeitszimmer sitzt. Die Waschbetonplatten an der Nordseite des Hauses sind noch feucht vom Sturm letzte Nacht. Abgerissene Zweige liegen im Gras wie Tote einer Schlacht. Die Terrasse ertrinkt unter fauligem Laub. Das Fenster zum Arbeitszimmer ist lange nicht mehr geputzt worden und staubblind. An den Sparren kleben Spinnennester. Im Innern herrscht diffuses Zwielicht. Ich kann nichts erkennen. Klopfe. Keine Reaktion. Ich wische mit dem Jackenärmel das Glas sauber, schirme die Augen ab, lege die Stirn an die Scheibe. Langsam schälen sich Konturen aus dem Dunkel. Er sitzt tatsächlich am Schreibtisch, keine 4 Meter weiter und glotzt mich an. Doch er sieht mich nicht. Er sieht nichts mehr. Sein Kinn ist weggesackt. Der Mund steht offen. Von der rechten Schläfe kriecht ihm ein schwarzer Streifen trockenes Blut über den braunen Bogen die Wange hinab bis unters Kinn. Ich muss mich zwingen, genauer hinzusehen. Sein linker Arm liegt auf dem Tisch. Der rechte baumelt herab. Die Hand ist verdeckt. Ich kann nicht erkennen, ob er die Waffe noch hält oder sie auf dem von Motten zerfressenen Buchara liegt. Er sitzt offenbar schon länger so da, Nirgends bringt Licht. Es dürfte vor Einbruch der Dämmerung passiert sein, kurz nach meinem Besuch. Er trägt noch denselben Pyjama. Das Blut, das ihm auf den Kragen getropft ist, wirkt wie eine groteske Brosche. Dann erst bemerke ich den zerfledderten gelbbraunen Umschlag und die Fotos, die im Halbrund daneben aufgefächert sind. Es dürften dieselben Bilder sein, die er mir vorgestern gezeigt hat. Die Bilder, wegen der ich hier bin. Ich weiß sofort, welches der Fotos fehlt. Stehe wie betäubt. Es ist aus, vergeicht. Ich denke, warum bist du nicht für ihn zur Apotheke gefahren? Aber ich wollte da weg, dem Rasseln seiner Bronchien entkommen, der stickigen, abgestandenen Luft, dem klebigen Geruch von Staub, Grippe und Einsamkeit. Mir nicht weiter diesen kläglichen Rest Mensch ansehen, der ein Leben lang gegen Windmühlenflügel angerannt war und auf den am Ende bloß Einsamkeit, Verbitterung und Inkontinenz warteten. Nun entpuppt sich die Unterlassung als Katastrophe. Keine Hinweise auf einen Kampf. Er kannte den Täter, vertraute ihm. Er setzt sich an den Schreibtisch, kramt die Fotos aus der Schublade. Der andere tut so, als wolle er ihm um die Schulter sehen, tritt halb hinter ihn, drückt ab, schiebt ihm die Waffe in die Hand und schnappt sich das Bild. Eine rasche Aktion, abgebrüht, fast perfekt. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass die Eintrittswunde auf der rechten Schläfe ist. Er war Linkshänder. Oder soll es extra stümperhaft aussehen, wie der Einbruch bei Fiedler? Schließlich angele ich nach dem Telefon. Es fiebt. Dann habe ich Probstein am Ohr. Als er hört, was passiert ist, flucht er halblaut. Wieder ein inszenierter Suizid? Na prima. Was hatten Sie überhaupt bei ihm zu suchen? Ich wollte ihn bitten, Ihnen von den zwei Frauen zu erzählen, die im Frühjahr 1946 aus einem Lager für die Peace bei Wentorf verschwunden sind. Aus einem Lager für was? Displaced Persons. Leute, die im Krieg nach Deutschland verschleppt wurden und danach hier festhingen. Ehemalige Fremdarbeiter, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene. Und? Dienstag hat er mir alte Fotos von diesem Camp gezeigt. Die liegen jetzt vor ihm. Aber die entscheidende Aufnahme dürfte fehlen. Auf der war das Zeichen der Bruderschaft zu erkennen. Das Zeichen der Bruderschaft? Die half Nazis ins Ausland zu entkommen. Hören Sie auf! Liefern Sie mir einen Beweis, dass dieser beschissene Verein tatsächlich existiert. Gestern sagen Sie, es geht den Burschen um Ihren Heiligen. Heute sollen Sie Nazis rausgeschafft haben. Entscheiden Sie sich. Das Foto war der Beweis. Nun ist es weg. So wie das Geständnis für den Mord an Reinhold. Die räumen auf. Sehen Sie das nicht? Nein, ich sehe, dass Sie Fiedler auf Teufel komm raus entlasten wollen. Aber weshalb sollte der Mann sich töten? Krise, Krankheit, Altersdepression, keine Ahnung. Probstheim kaut Kaugummi und schmatzt dabei. Er klingt so, als habe er sich das von irgendwelchen fetten, korrupten Bullen aus verstaubten B-Movies der schwarzen Serie abgeguckt. Dabei ist er alles andere als fett und vielleicht nicht mal korrupt, bloß borniert. Die Schusswunde ist an seiner rechten Schläfe, erkläre ich. Er war Linkshänder. Probstheim schweigt. Hören Sie, ich weiß, dass Sie sauer auf mich sind, wie ich an Ihrer Stelle auch, aber ich habe Sie nicht angelogen. Er lacht sein öliges Lachen. Egal, was ich jetzt sage, es nutzt nichts. Dies ist der vierte Mord in 4 Tagen. Die Presse tobt, sein Chef wird ihn fehlen, er braucht Ergebnisse. Dann dämmert mir, er hat die Jungs vom Ratzeburger Abschnitt längst informiert. Er redet hier nur noch, damit du dich nicht vom Acker machst. Du bist der Brocken, den er den Hyänen zuwerfen will, sodass sie dich nicht auf ihn stürzen. Ich muss weg. Vorn raus laufe ich seiner Mannschaft in die Arme. Bleiben bloß die Hintergärten.